Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Wolfram Eilenberger. Was Traurigeres gäbe es über einen Menschen zu sagen als dieses? Er oder sie hat sich ein Leben lang verfehlt, sich immer nur gesucht, sein wahres Selbst niemals gefunden. Dabei weiß ja niemand ganz genau zu sagen, woraus so ein wahres Selbst eigentlich besteht, was es im Innersten zusammenhält, ja nicht einmal, ob es eher entdeckt oder aber geschaffen werden soll. Naja, fast niemand. Denn es gibt sie natürlich, unangefochtene Champions heroischen Selbstseins, wie etwa Arthur Schopenhauer, Sören Kierkegaard oder Friedrich Nietzsche. Lässt sich von ihnen bis heute vielleicht lernen, was es heißt, sich selbst zu finden und sich selbst treu zu bleiben? Am besten fragen wir das den Autor und Journalisten Eberhard Rathgeb, denn er hat nun ein Buch geschrieben mit dem Titel »Die Entdeckung des Selbst«, wie Schopenhauer, Nietzsche und Kierkegaard die Philosophie revolutionierten. Herzlich willkommen bei Sein und Streit, lieber Herr Rathgeb.
Ja, vielen Dank. Hallo.
Herr Rathgeb, Ihr Buch beginnt mit einer Art Tigersprung aus dem 19. Jahrhundert direkt in unsere Gegenwart. Denn gleich mit den ersten Sätzen schreiben Sie: »Heute wird heftig über Identität diskutiert. Nietzsche, Schopenhauer und Kierkegaard hatten dafür ein anderes Wort, das Selbst.« Könnte man also das zeitgenössische Schlagwort von der Identitätspolitik, wenn ich Sie richtig verstehe, einfach durch Politik des Selbst oder Politik der Selbste ersetzen?
Nein, so einfach ist es nicht. Aber es gibt eine Verbindung, und es lag mir vor allem bei dem Buch auch daran zu zeigen, dass die Frage nach der Identität oder die Identitätspolitik einen Vorläufer hat, der viel philosophischer und tiefgründiger ist als das, was man heute unter Identität und Identitätspolitik verstehen könnte. Und dass es sich auf jeden Fall lohnt, sich mit diesen drei Philosophen und deren Selbstkonstruktion oder Selbstanalyse und Selbstsuche auseinanderzusetzen, um unter anderem auch die Frage nach der Identität philosophisch vielleicht ein bisschen tiefer abzufedern.
Ein wichtiger Unterschied scheint ja zu sein, dass die drei genannten Herren das Selbst nicht vorrangig als politische Kategorie verbalisieren, sondern sogar fast antipolitisch. Es ging ihnen nicht darum, Teil einer Gemeinschaft zu sein, sondern, mit Nietzsche gesprochen, sich von den viel zu vielen abzusetzen und zu bewahren.
Die Identitätsfrage oder die Identitätspolitik ist letztendlich auch eine Frage nach Anerkennung und Integration und dergleichen, weil die Integration letztendlich eben nur funktioniert unter der Prämisse, dass man sich als Gleiche, wie auch immer man die Gleichheit dann definiert, akzeptieren kann. Die drei Philosophen sind in dem Sinne vollkommen antimodern und haben sich auch so geriert. Ihr Selbstkonzept richtet sich im Grunde diametral gegen jegliche Form von Integration und ist ein Ausbund an Einzeltum und Sonderlingshaftigkeit, wenn man vielleicht das so sagen kann. Aber die Verbindungslinie ist schon dadurch gegeben, dass es sich sowohl bei der Frage nach der Integration, also der Identität, und der Frage nach dem Selbst grundsätzlich um etwas Existenzielles handelt. Und das meine ich mit der in die Tiefe gehen. Die drei sind im Grunde Gegner der Moderne, sie sind antimodern, aber das, was sie getan haben und über was sie nachdenken, kommt mir so vor, als würde das sehr gut in unsere heutige Zeit passen, also in die Art Postmoderne, wenn auch mit einem gewissen, wie Sie sagten, Tigersprung. Also man muss sich klar machen, wie die Verbindung sein könnte.
Wenn man heute darüber nachdenkt, warum Identität so ein wichtiges Thema ist, dann hat das sicher mit Ansprüchen von Gleichheit und Gerechtigkeit zu tun, aber auch mit einer Pluralisierung der Gesellschaft, einer Öffnung für verschiedene Gruppen. Was würden Sie denn sagen, waren die hauptsächlichen sozialen Kategorien, die im 19. Jahrhundert für Nietzsche, Schopenhauer und Kierkegaard auslösend für deren Selbstsuche waren?
Ich glaube, dass die Form der Selbstsuche bei den dreien stark bedingt ist durch ihre Auseinandersetzung mit den wissenschaftlichen Ausbildungsstätten, in die sie geschickt wurden, und mit der Konzentration auf ihr Selbstgefühl, auf das, was sie eigentlich ausmacht. Um es durchzusetzen, sozusagen, diese Kategorie des Selbst, haben sie die Moderne damals wahrgenommen als eine Macht, die auf Politisierung drängt, auf Demokratie, auf Integration und die mit Mehrheiten operiert. Und das wollten die drei nicht. Und das hängt damit zusammen, dass ihr Radikalitätsanspruch sehr aristokratisch ist. In dem Sinne, dass sie sagen, es kommt existenziell, absolut auf den Einzelnen an. Und da gibt es große, große Reibungsflächen. Und die drei, kann man sagen, da sie, also wenn man das so zusammenfasst, antimodern sind, haben sie sich auch von dieser Gesellschaft etwas abgekoppelt. Aber diese Abkopplung führte eben dazu, dass das Extrem, das sie gedacht haben, umso klarer, umso deutlicher wird. Und wenn man heute versucht, Gesellschaften und so weiter zu beschreiben und man rekurriert auf Systemtheorien, die dafür ja auch auf der Hand liegen, dann würde ich sagen, dass gerade für diese moderne Beschreibung von Gesellschaften die drei sehr kompatibel sind.
Das sind ja drei Außenseiter, die auch selbst ihr Außenseitertum kultiviert haben. Es sind aber Außenseiter mit einer Hierarchie. Es ist ein elitäres Verständnis, von früh an das Verständnis, ich bin nicht nur anders, ich bin besser, tiefer, sinnsuchender in die Welt gestellt. Ist diese Selbstsuche auch immer, sagen wir, ein letztlich aristokratisches Projekt, nicht für die vielen, sondern für die wenigen, wie Ihre drei Helden das verstehen wollen?
Aristokratisch ist es vielleicht nur in dem Sinne, als es unbedingt ist. Die drei argumentieren ja bei der Formulierung von dem, was selbst ist, eben nicht sozusagen mit Sozialisationstheorien, Verhältnissen, Bedingungen, aus denen sie so geworden sind, sondern sie nehmen sich als drei Menschen so ernst, dass sie aus dem, was sie sind, das machen wollen, was sie im tiefsten sind. Insofern ist das Aristokratische nur eine Radikalisierung, eine andere Denkform. Also sie verweigern sich diesen im 19. Jahrhundert eben so aufgekommenen Vorstellung von, dass das Einzelne bedingt sei durch die Allgemeinheit.
Das darf ich da kurz einhaken? Das scheint mir ja ein unheimlich radikaler und auch bis heute anstößiger, vielleicht sogar unplausibler Gedanke. Jeder dieser drei spürt, dass da etwas in ihm ist, und zwar vorsozial in ihm ist, wie ein Keim, wie ein Genius, das es zu kultivieren gibt, das gar nichts mit der Sphäre der Sprache, der anderen oder der Sozialisation zu tun hat, sondern es ist ihm gleichsam in die Wiege gelegt? Oder wie sollen wir das verstehen?
Die drei sind unglaublich aufmerksam auf ihre Entwicklung. Also bei Schopenhauer ist es zum Beispiel so, dass für ihn Drang, Trieb, Begehren und was man dann vielleicht Charakter bezeichnen könnte, eine ausschlaggebende Kraft gewesen ist, um darüber nachzudenken, was es mit dem Selbst zu tun hat. Also er, wie auch die anderen beiden, stolpern gleichsam über sich. Bei Kierkegaard ist es die Sozialisation gewesen, mit einem sehr schwermütigen Vater und die Auseinandersetzung mit dieser Schwermut auch, die ihn, wie er sagt, sozusagen aus dem äußerlichen Leben in die Innerlichkeit getrieben hat. Und bei Nietzsche ist es natürlich die Auseinandersetzung mit der wissenschaftlichen Sozialisation, die bei ihm zu psychosomatischen Reaktionen auch geführt hat. Alle drei sind einfach unglaublich aufmerksam, und zwar emotional, also vom Gefühl her, auf Stimmigkeiten mit sich. Deswegen kann man vielleicht auch sagen, dass das Selbst, was sie suchen, dafür gibt es ja auch vielleicht ein anderes Wort, das Selbstgefühl ist. Das Selbst, das nachher in der Psychotherapie, Psychoanalyse und Psychiatrie eine große Rolle spielt, das kennt dieses Selbstgefühl eigentlich nicht mehr, sondern das ist ein, da ist es selbst sozusagen fast formalisiert und spielt eine Rolle im Verhältnis zum Ich und den Ich-Funktionen und so weiter. Aber bei diesen dreien ist das Selbst erstmal ein ganz tiefes Gefühl einer Unstimmigkeit. Man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen mit dem Unterschied zwischen dem, was man Wissen nennen kann, womit man sozusagen das Ich füttert, und mit dem, was eigentlich Intuition ist, die oft viel, viel tiefer geht und wo man das nicht erklären kann. Und der
Prototyp, etwas Vorsprachliches insbesondere, man kommt da nicht so leicht dran. Vielleicht nochmal darauf eingehen, Sie sagen, die seien feinfühlig und die Selbstfindung ist zunächst eine Sache, die gefühlt und dann erst später vielleicht verstanden oder geschöpft wird. Anders gesagt kann man sagen, die drei waren auch extrem empfindsame Seelen, vielleicht sogar empfindliche Seelen. So empfindlich, dass man heute das Gefühl hat, es waren eigentlich fast narzisstische, toxische, männliche Charaktere, die einerseits unglaublich empfindlich, andererseits aber auch unglaublich aggressiv ausschlagen konnten. Würde Ihnen diese Kategorisierung einleuchten, rückblickend?
Die funktioniert ja nur, wenn man sozusagen Begrifflichkeiten aus der Psychotherapie oder Psychoanalyse nimmt, zum Beispiel den Narzissten. Und sozusagen die Theorie, wie damals ja auch Heinz Kohut aufgestellt hat, mit dem wahren und dem falschen Selbst und der sich daraus entwickelnden narzisstischen Deformation auch, Grundsätzlich würde ich erstmal sagen, wenn man dieses Vokabular nicht nimmt, hat man drei mehr oder weniger sympathische Einzelgänger, die sicherlich ihrer Mitwelt auch auf die Nerven gehen konnten. Also Schopenhauer war es ganz eindeutig. Der wurde sogar von seiner Mutter rausgeschmissen und des Hauses verwiesen, weil sie diesen Rechthabe nicht aushielt. Kierkegaard scheint einen von seiner Intensität für seine Mitbewohner in Kopenhagen auch ein anstrengender Mensch gewesen zu sein, also wenn er sie in Gespräche verwickelte. Und Nietzsche war natürlich hochsensibel auf alles, was ihm in die Quere kam und nicht zu ihm passte. Aber dennoch ist es so, dass ich sagen würde, man muss das sehr ernst nehmen. Diese Empfindlichkeit ist eben eine Reaktion auf eine Formierung, die man gesellschaftlich so hinnimmt. Durch die Wissenschaften, durch die Berufstätigkeit, durch die Selbstbeschreibung, durch die Mitbürger sozusagen. Und dem können sie sich verweigern. Und dankenswerterweise auch, ich meine, man weiß gar nicht, wie das gekommen wäre, eben auch, weil alle drei nicht arbeiten mussten. Also diese Arbeitssozialisation kannten sie nicht.
Ja, aber sie kannten noch etwas anderes nicht, weil wenn wir von Selbstfindung sprechen, dann ist ja auch die Liebe oder zumindest die Beziehung zu einem anderen Menschen ein extrem wichtiges Moment. Und ihre drei Helden zeichnen sich bei vielen anderen Gemeinsamkeiten auch dadurch aus, dass sie ein hochproblematisches Verhältnis zu Frauen, insbesondere Frauen als Partnerinnen, entwickeln. So problematisch, dass sie diese Partnerschaften eigentlich nie dauerhaft oder auch nur initial eingehen wollten. Ist das für sie ein Moment gewesen, wo sagen, was ist da eigentlich das Problem dieser drei Selbstheroen mit dem anderen Geschlecht?
Da muss man dann eben sozusagen auch zurückgehen und da müsste man das genau wissen, welches Verhältnis hatte Schopenhauer eigentlich zu seiner Mutter. Der Vater ist früh gestorben. Die Mutter war, glaube ich, fürsorglich, aber auch irgendwie dominant. Sie schrieb eben einfach auch sehr gut, war eine Schriftstellerin und bei ihm dauerte das ja eine Weile. Sie unterstützte aber den Sohn. Bei Kierkegaard starb auch die Mutter und er war sozusagen unter der Fuchtel kann man nicht sagen, aber doch sehr stark im Einflussbereich dieses schwermütigen Vaters. Und Nietzsche starb auch der Vater sehr früh und er muss vielleicht auch sagen, kleinbürgerlich Mutter mit ihren Bildungsambitionen sehr ausgeliefert. Also all das müsste man jetzt dann auch berücksichtigen, um dann zu sagen, wie war es möglich, dass die drei eben solche Schwierigkeiten hatten, überhaupt Beziehungen zu Frauen aufzunehmen, die auch immer sehr unterschiedlich thematisiert sind.
Sein und Streit bei Deutschlandfunk Kultur. Wir sind im Gespräch über die Frage, wie man ein wahres Selbst findet oder es vielleicht auch schafft. Und da haben wir drei ganz besonders heroische Selbste im Blick, nämlich die von Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer und Søren Kierkegaard, über die Eberhard Radkreb ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Die Entdeckung des Selbst. Herr Radkreb, dieses 19. Jahrhundert, in dem Sie Ihren Helden folgen, ist ja auch ein Jahrhundert der Massen, vor allem auch der Stadt. Da werden ganz andere neue soziale Zusammenhänge erschlossen und es scheint wichtig zu sein, sich in dieser Masse irgendwie hervorzuheben. Kann man eigentlich sagen, dass das immer noch heute so ist, wenn man ein Selbst sein will? Oder hat sich zum Beispiel mit dem Anerkennungsspiel der sozialen Netzwerke eine ganz andere Dynamik der Selbstsuche ergeben?
Ja, die Frage, wie weit sozusagen der Begriff jetzt reicht, wenn man sagt Selbstsuche oder ob das eigentlich Ich-Darstellung ist, ist kompliziert. Sicherlich ist es so, dass das 19. Jahrhundert trotz seiner Massen und seiner Demokratisierung und dem großen Einfluss von Gesellschaft ein Jahrhundert auch der Innerlichkeit gewesen ist. Die drei Philosophen sind ja nicht umsonst Philosophen, in dem Sinne, dass sie den Weg nach innen antreten, also in diese Reflexion. Bei Kierkegaard ist es ganz deutlich, er nennt es ja auch wirklich immer so, den Weg nach innen, in die Innerlichkeit. Und da würde ich doch einen großen Unterschied zu heute machen. Heute würde ich eher sagen, auch dass das Wissen im Gegensatz zur Reflexion eine größere Rolle spielt und eben auch eine Äußerlichkeit, die ich jetzt nicht bewerten möchte, aber eine Äußerlichkeit, die dazu führt, dass sozusagen Identitäten oder selbst ich, wie immer man das nennen möchte, schneller erkannt werden. Diese Probleme gab es im 19. Jahrhundert, dass er eben auch ein trotz der Industrialisierung und der Technisierung und so weiter ein langsameres Jahrhundert war als heute und über ganz andere Medien verfügte, eben nur Bücher, gab es nicht. Das war einfach langsam genug für den Gang in die Innerlichkeit.
Dieser Gang in die Innerlichkeit, der eine Selbstfindung ermöglicht oder anzeigt, der ging ja aber auch mit gewissen, sagen wir, Fähigkeiten oder zu kultivierenden Eigenschaften hervor. Mir scheint, dass insbesondere der Geschmack und die Urteilskraft ganz besonders einfach die Frage der Ästhetik und das, was man schön und gut findet, eine große Rolle spielten. Also die Idee, dass Selbstfindung immer sich auch in der Sphäre des Ästhetischen abspielt.
Ja, das ist richtig. Und das ist auch eben bei den drei zu merken, dass diese Philosophie des Selbst oder, um es mal anders auch zu nennen, diese Art Lebensphilosophie nur gelingen konnte, weil die drei sich aus dem wissenschaftlich-philosophischen Diskurs verabschiedeten und eben Schriftsteller wurden. Mhm. Also bei Schopenhauer dauert das etwas länger, der ist ja auch der früheste der drei, aber er kann schon auffallend gut schreiben. Bei Kierkegaard ist es eine ganz entscheidende Sache, darüber nachzudenken, was das ästhetische Leben ist, also die ästhetische Existenzweise. Und für seinen Lebenslauf war es ganz entscheidend zu sagen, dass er nicht Pfarrer wird, wollte er nicht, und dass er Schriftsteller wird. Und er hat ja auch sein ganzes Leben lang geschrieben. Er ist sehr jung gestorben, hat unglaublich viel geschrieben und ein großartiges Tagebuch. Und bei Nietzsche ist es letztendlich auch so. Nietzsche wird von früh an vollgestopft sozusagen mit Philologie, also mit den alten Sprachen und Grammatik und was alles dazugehört. Er ist ein sehr begabter, heute würde man sagen Juniorprofessor, und geht nach Basel und die ganze Zeit revoltiert er sozusagen psychosomatisch durch mit Kopfschmerzen und Augenschmerzen und so weiter und lässt dann alles bleiben. Also er quittiert den Dienst sozusagen und begibt sich auf Wanderschaft und schreibt und entwickelt eben beim Schreiben einen Stil, der sich sozusagen aus der rein philologisch-wissenschaftlichen universitären Diskursen entfernt und das Ästhetische hineinholt in das Nachdenken. Und es ist nicht umsonst so, dass er selbst, hielt ja den Zarathustra für ein ganz bedeutendes Werk, vor allem im Hinblick auf dessen poetische Kraft. Er dachte, das wäre eine große Dichtung. Ja, also
Sie sagten ja etwas ganz, wie mir scheint, Interessantes für die Frage, wie diese Selbsterschaffung oder Selbstfindung sich zu vollziehen hat und vor allem auch in welchem Medium. Das Medium der Sprache als geschriebene, als gelesene Sprache scheint bei allen dreien dominant zu sein und ist es wohl bis heute. Und dann nannten Sie den Stil, das Schaffen oder Finden eines eigenen Stils, das ja zum Beispiel diese drei Autoren auszeichnet. Man weiß sofort, das ist Schopenhauer, das klingt nur wie Schopenhauer, das klingt wie Nietzsche, das klingt wie Kierkegaard. Ist das eigentlich die Krönung der Selbsterschaffung, dass man von Menschen sagen kann, sie hätten einen unverwechselbaren Stil für sich kreiert?
Man muss immer gucken, wo sich sozusagen Stil dann ausdrücken kann. Also wenn man Schriftsteller ist, ist das klar und wenn man bildender Künstler ist auch. Im normalen Leben ist es vielleicht auch ein bisschen schwieriger. Ich würde sagen, es hängt natürlich ganz stark mit einer gewissen Ausdruckskraft zu tun, mit der Überlegung sozusagen, wie sich dieses Selbst ausdrückt. Ich bin mir ganz sicher, das war ja auch bei den dreien so, dass das kein Kalkül ist. Das ergibt sich von alleine. Alle drei haben einen Stil entwickelt und eine Ausdrucksfähigkeit, die aus ihrer Selbstreflexion hervorgekommen ist. Man muss vielleicht auch jetzt dazu nochmal sagen, die drei waren ja begeisterte Musikhörer. Also die wussten sozusagen, wie nonverbaler, nicht verschriftlicher Ausdruck sein kann. Ja? Also etwas, was man nicht in die Sprache zurückholen kann, was aber da ist und großartig individuell da ist. Insofern würde ich sagen, der Stil spielt eine große Rolle grundsätzlich, aber aufgesetzter Stil ist eben Ornament.
Also dann wäre Manieriertheit auch eine Form der Selbstverfehlung, wenn man das nämlich wirklich nicht für sich eindeutig, wirklich und aus eigenen Quellen schöpfen kann. Was ja auch ganz interessant ist, wir sprechen davon, wie man ein Selbst gewinnt, wie man es vielleicht erkennt. Im 21. Jahrhundert spielt die Frage nach Gott und nach Religion keine wesentliche Rolle mehr. Während es mir so scheint, als ob für Nietzsche, Schopenhauer und Kierkegaard die Frage nach Gott in dieser Selbstfindung immer noch eine entscheidende war. Als ob sie in einer Übergangsphase waren, in denen das Selbst sich von Gott zum anderen positionieren muss.
Ja, wobei man vielleicht sagen sollte, die drei haben einen Fixpunkt gehabt, der sich nicht verbalisieren lässt. Also schon bei Schopenhauer ist es nicht Gott, sondern das Leben oder der Lebensstrom. Bei Kierkegaard ist es Gott im traditionellen Sinne, aber wiederum nicht in dem traditionell theologischen Sinne, wie man das normalerweise vielleicht definieren würde, sondern eben als Verhältnisbestimmung, die ihn auch setzt. Und bei Nietzsche ist es eindeutig auch wieder das Leben. Und alle drei, würde ich sagen, definieren das, was wir vielleicht heute schnell mit dem Namen Gott bezeichnen, als das Unheimliche und nicht Definierbare des Lebens. Und das ist ganz, ganz groß, weil die Erkenntnis, dass sich das Leben nicht in ein bestimmtes Raster, auch diskursiv nicht bringen lässt, auch wissenschaftlich nicht, führt eben dazu, dass man die Einzigartigkeit, die gleichsam durch einen hindurchflutet, als Existenz ernster nimmt.
Ja? Herr Radke, darf ich da fragen? Ich finde das enorm einleuchtend zu hören. Da gibt es diesen Lebensbegriff, vielleicht auch eine Art Urenergie, die sprachfern waltet. Aber von der würde man sich ja zunächst vorstellen, dass sie nicht individualisiert ist. Dass sie gerade nicht zu spezifischen Selbsten führt.
Ja, also bei Schopenhauer ist es ja zum Beispiel so, dass er diesen Lebensstrom sieht und alles andere, also sozusagen die Einzelexistenz, sind Manifestationen. Was für ihn interessant war und wichtig war, wieso er auch diesem Gedanken gefolgt ist von diesem Lebensstrom, war eben, dass es für ihn eine existenziell wichtige Erklärung seiner eigenen Konstitution war, also dem, was man eben Begehren, Verlangen, Drang, Charakter nennen kann. Also etwas, wo er sieht, er beharrt bei allen Möglichkeiten, wie man sich verändern kann und so weiter, bleibt eine gewisse Konstanz da. Er ist einfach, der er ist und er kann gar nichts dafür. Man kann ihm vorwerfen, dass er eben ein Rechthaber ist, man kann ihm vorwerfen, dass dies und jenes und so weiter. Aber die Grundsubstanz ist etwas, was geworden ist. Das lässt sich ganz schwer fassen, aber dieses Werden, das leitet er gleichsam in diesen Strom des Lebens über. Und bei Kierkegaard ist das ganz ähnlich, nur eben in Bezug auf den christlichen Gott. Kierkegaards Gott sozusagen ist das Pendant zu seinem Selbst. Und das, was das Selbst von Kierkegaard ist letztendlich, ist ein Verhältnis, ein Reflexionsverhältnis. Also sie ist ständig drüber nachdenken. Kierkegaard ist jemand, wo ich kenne keinen in der Philosophie, wo ich sagen würde, er ist auf Dauerreflexion, der ist unglaublich hochtourig, deswegen stirbt er vielleicht auch so früh.
Ja, und quält sich auch so sehr.
Bei Nietzsche ist es was anderes.
Ja, ja. Sie sprachen vom Strom des Lebens und diese drei Menschen, mit denen Sie sich nun lange beschäftigt haben, Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard, das sind ja für sehr viele Leser und Leserinnen Initialautoren in die Philosophie. Also wenn man so Lesebiografien hört, immer wieder Nietzsche, immer wieder Schopenhauer. War das denn bei Ihnen als Schriftsteller auch so, dass diese drei Sie gleichsam aufs Gleis der Selbstsuche schreibend gesetzt haben als junger Mensch?
Ja, ich kenne Nietzsche halt von Jugend an. Das war ein großes philosophisches Erlebnis. Kierkegaard hat mich danach bis jetzt eigentlich lange begleitet, weil Kierkegaard, das ist ein Paradox auch. Ja. Paradox spielt bei ihm eine große Rolle, aber es ist wirklich eine extreme Herausforderung. Und Schopenhauer kam eigentlich natürlich über Nietzsche und dann auch irgendwie im Zusammenhang mit Thomas Mann und so weiter so. Aber das erschöpft sich nicht so schnell, sagen wir mal so. Und da ist ein Problem, das tief ausgelotet wird und das man dann nochmal, oder ich wenigstens dann nochmal in seiner ganzen Tiefe erfahren hat, wenn man eben sich in den therapeutischen, psychotherapeutischen und psychoanalytischen Diskursen umtut und einige vielleicht kennt einigermaßen und da sieht, wie sich dieses Selbst eben am Ende des 19. Jahrhunderts so verwandelt hat.
Es gibt ja diesen wunderbaren Schrift von Nietzsche, Schopenhauer als Erzieher, in der er darlegt, wie ein Autor sozusagen ausschlaggebend für die eigene Selbstsuche ist. Wenn Sie jetzt einem jungen Menschen heute erklären mussten, was für Sie der Kern dieser drei in der Form der Selbstsuche ist, welche Essenz sich daraus ziehen lässt, wie würden Sie das in einem Satz fassen wollen?
Ich glaube, dass man philosophisch, also nachdenkend, reflexiv, das Gefühl, das tiefste Gefühl, das man so für sich hat und das in ganz vielen Sachen eine große Rolle spielt, also auch eben als Geschmack, Intuition und so weiter, dass man das unglaublich ernst nehmen sollte. Das ist sozusagen der dunkle Anfang, aus dem man kommt und das dunkle Ende, in das man geht. Also ich bin mir auch ganz sicher, dass man am Ende seines Lebens vielleicht nochmal ein Aufflackern hat von diesem entscheidenden Selbstgefühl.
Dann will ich mal ganz zum Abschluss an Ihr Gefühl und Ihre Intuition appellieren, wenn ich Ihnen eine Frage stelle. Stellen Sie sich vor, Sie würden am Ende eines langen Lebenskorridors vor der Option stehen, durch eine von drei Türen ins Freie zu gehen. Auf der ersten, Herr Radke, steht, erkenne dich selbst. Auf der zweiten steht, werde der du bist. Und auf der dritten, überwinde dein Selbst und erkenne als nichtig. Welche Tür würden Sie wählen?
Ja, werde der du bist.
Das ist die Tür, durch die Sie aus tiefstem Gefühl gehen würden. Das ist ein Imperativ, dem wir alle noch gerne folgen. Und Ihr Buch, Die Entdeckung des Selbst, Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard und wie sie die Philosophie revolutionierten, gibt dazu sehr viele Winke wie auch dieses Gespräch. Herzlichen Dank, Herr Rathgeb, dass Sie heute hier waren.
Ja, herzlichen Dank.